Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Ausgabe von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stöhr. Hallo, Herr Stöhr.
Hallo, Herr Schubert.
Ich bin Marc Schubert. Wir gucken uns immer den aktuellen Stand der Wissenschaft an, wie immer in dieser Podcast-Reihe. Es gibt Hörerfragen, die uns erreicht haben. Ein paar haben wir rausgesucht. Gehen wir dann auch mal durch, Herr Stöhr, wenn Sie einverstanden sind.
Natürlich, sehr gerne.
Und außerdem sprechen wir über den genesenen Status, den man ja jetzt relativ schnell verliert. Nach schon 3 Monaten, quasi über Nacht, hat das RKI die Regeln geändert. Dann gucken wir uns an, wie kann es eigentlich sein, dass Länder wie Irland und Frankreich die Corona-Maßnahmen lockern, obwohl die Inzidenzen da immer noch ziemlich hoch sind, höher als bei uns. Wir sprechen darüber, warum eigentlich unzählige Länder inzwischen als Hochrisikogebiete gelten, obwohl bei denen die Infektionslage eigentlich genauso ist wie bei uns. Zuerst aber sprechen wir über den aktuellen Kenntnisstand, den aktuellen Studienstand in Sachen Omikron natürlich. Frage ist, wird es denn im Herbst schlimmer? Wird es überhaupt noch mal schlimmer? Kommt da noch mal eine neue Virusvariante? Herr Stöhr, Anlass ist das, was Christian Drosten bei Twitter geschrieben hat.
Es gibt ja viele Spekulationen, wo die Richtung hingeht mit dem Virus. Für die meisten deutschen 84 Millionen Pandemiologen zählt natürlich das, was sie in den letzten 2 Jahren gesehen haben. Ein hoch ansteckendes Virus, das dann nach dem Weichen noch hoch ansteckender wurde, viele schwere Erkrankungen hervorgerufen hat. Und dann kam zu Delta und wurde noch hoch ansteckender. Und jetzt auf einmal wird es milder. Da ist natürlich noch nicht klar, in welche Richtung das geht. Aber evolutionär entwickeln sich diese neu an den Menschen angepassten Viren eigentlich immer in Richtung Balance zwischen Infektiosität und Wirtsschädigung. Und da ist es von Vorteil, den Wirt nicht so sehr zu schädigen, weil man dann als Virus die längere Zeitspanne hat, um sich an den nächsten Wirt wieder heranzupirschen, also wieder ausgeschieden zu werden und übertragen. Und deswegen geht das also schon in die Richtung Anpassung und Abschwächung. Die Abschwächung ist natürlich nicht endlos. Es wird sich irgendwann eine Balance einstellen. Sonst würde die Pathogenität ja auch nicht mehr da sein, würde es uns also gar nicht mehr stören. Solche Viren gibt es auch, die bei Menschen zirkulieren, wo man gar nicht weiß, dass sie tatsächlich krank machen sind. Also man merkt davon nichts. Das wird aber bei Omikron und bei Corona nicht so kommen. Es gibt ein Phänomen bei diesen RNA und segmentierten RNA-Viren, also die bestehen, wo die genetische Information aus Unterabschnitten noch besteht, dass wenn 2 solche Viren, vielleicht sind es auch Unterpopulationen von verschiedenen Delta vielleicht und Omikron, einen Menschen infizieren und dann in einer Zelle sich vermehren, dass dann die genetische Information dieser beiden Coronaviren ausgetauscht wird und ein drittes Virus entsteht, das dann ganz andere Eigenschaften hat. Das ist alles machbar und möglich.
Das kann aber dann gefährlicher sein, auch so ein Virus.
Genau, das haben Sie völlig recht. Das könnte gefährlicher sein, aber in aller Regel sterben die ab, sind gar nicht überlebensfähig. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass das passieren könnte, aber die ist sehr, sehr, sehr gering. Dasselbe Phänomen kennen wir ja von Influenza-Viren. Das geschieht sehr, sehr, sehr selten. Und das Szenario jetzt aus wissenschaftlichem Interesse zu kommunizieren, ist gut und richtig. Aber ich glaube, man muss es auch einordnen. Die Wahrscheinlichkeit ist außerordentlich gering, dass das passiert. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die nächste Variante nach Omikron bald entstehen wird, vielleicht sogar schon im nächsten Jahr, also im nächsten Winter, und dann den Immunschutz unterläuft. Und dann brauchen diejenigen, die keinen Immunschutz haben, eine Impfung wieder. Und das werden diejenigen sein, die über 60 sind oder andere Vulnerable. Und alle anderen, die sich vorher haben impfen lassen und dann nochmal natürlich immunisiert wurden, durch egal Delta oder Omikron, werden eigentlich keine Impfung mehr brauchen. So würde ich die Situation jetzt einschätzen. Das muss man natürlich mit sehr guten Studien, die ich hoffe, die Bundesregierung jetzt auflegt, um im Sommer das zu überprüfen, noch verifizieren. Im Sommer muss man jetzt testen, zum Beispiel wie viele Leute schon serokonvertiert haben, also wie viele Leute die natürliche Immunität haben, wie viele Leute dann auch geimpft sind, da gibt es ja auch nicht so präzise Daten. Und aus der Summe der Erkenntnisse, wie viele sind infiziert, wie viele sind immun durch die Impfung, wie ist auch die Erkrankungsschwere dann gewesen, wie verändert sich das Virus, kann man dann die Impfstrategie für den Herbst festlegen. Es wäre ja fatal, wenn man im September sich dann überlegt, ja, was machen wir denn im Herbst? Wie viele Leute sind denn schon geimpft? Wie braucht denn noch die Impfung? Ja, wie schwer erkranken denn die Leute? Gibt es vielleicht schon eine neue Variante? Also das muss man, die Studie muss man jetzt auflegen, damit man nicht ohne Daten im Herbst dann vor der Entscheidung Impfung oder nicht steht.
Und da setzen Sie auf den Expertenrat.
Ich setze auf die, ja.
Immer wieder haben Sie Hoffnung.
Ja, die Hoffnung ist da. Es sind ja auch kluge Leute, die dort sitzen. Allerdings muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wissenschaftsstrategisch habe ich keine Glanzleistungen in Deutschland gesehen in den letzten anderthalb Jahren.
Wir gucken immer nach Großbritannien und so und Israel, ne?
Genau, da gibt es natürlich auch andere Infrastruktur, vor allen Dingen was die Gesundheits- und Krankheitsüberwachung betrifft. England hat ein ausgezeichnetes Krankheitsüberwachungssystem mit einem Anschluss der peripheren und zentralen Krankenhäuser, der Universitätskliniken, der Labore, die sind alle zusammengeschlossen. Da gibt es auch ausgezeichnete epidemiologische Institute, die ganz zentral auch die Regierung beraten, die noch integriert in der obersten Infektionsschutzbehörde, wenn man so will, in England. Und die sind auch erfahren, aus der Datenfülle die zu generieren, die für die Entscheidungsfindung so wichtig sind. Und die Kollegen, die das machen, sind auch eingebunden in den Expertenrat. Und das sieht man in Deutschland leider nicht. Es gibt ja sehr gute Epidemiologen. Ich darf mal jetzt auch einen Namen nennen. Zum Beispiel Gerard Krause, ein Kollege, der lange im RKI gearbeitet hat, jetzt am Helmholtz-Institut ist, der dieses SORMAS-System hat mitentwickelt.
Das, was die Gesundheitsämter bekommen haben, ne, damit sie die Daten besser übermitteln können, ne?
Genau, wo er natürlich jetzt auch gegen Windmühlen kämpft, um das umzusetzen. Aber das sind alles Kollegen, die wirklich viel Ahnung haben, um die richtigen Fragen zu stellen, welches Problem soll gelöst werden und dann vor allen Dingen, welche Daten müssen wir generieren, um die Lösung zu unterstützen und den Fortschritt dann auch zu evaluieren. Und ja, Deutschland hat sich da nicht so sehr hervorgetan in den letzten Monaten.
Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir in einem späteren Podcast uns mal angucken, welche Studien es denn woanders gibt, von denen Sie sagen, ja, die sind genau diejenigen, sind genau die Studien, die wir auch hier in Deutschland machen können.
Da kann ich ja vielleicht schon mal eine ganz schnell nennen.
Ja, gut.
Das wäre eine Kohortenstudie. Eine Kohorte ist eine feste Gruppe von selektierten, zufällig ausgewählten Personen, die die ganze Vielfalt der Menschen, Berufsgruppen, Altersgruppen, Krankheitsgruppen in einem Land repräsentiert. Und da denkt man jetzt gleich 84 Millionen Deutsche, da müsste man auch so ganz viele Millionen auswählen. Nein, eine Gruppe von 200.000 würde da völlig ausreichen, um wirklich repräsentativ verschiedenste Krankheiten in der Population zu evaluieren und Diagnosen zu stellen, Interventionen zu beurteilen. So eine Studie gibt es schon in Deutschland, die wird aber für andere Zwecke verwendet. Und leider konnte man die Studieninitiatoren und Kollegen, die durchführen, nicht überzeugen und ja, hat man auch nicht das Geld bekommen, um diese Kohorte noch zu erweitern und umzuwandeln. Also solche Kohorten gibt es in vielen anderen Ländern. Ja, da braucht man also nicht ständig kleine Interventionsstudien dann aufzusetzen, sondern hat dann etwas, was man eigentlich langfristig verwenden kann, um den Bekämpfungsfortschritt, den Durchseuchungsfortschritt, den Erkrankungshäufigkeiten anzuschauen und dann natürlich dann Entscheidungen damit zu füttern.
Dann hat man auch dieses Dunkelzifferproblem nicht mehr, ne? Dass man darauf angewiesen ist, wer lässt sich testen, wer nicht, sondern man hat sowas Repräsentatives. So im Prinzip das, was ARD und ZDF regelmäßig machen, Deutschlandtrend und Politbarometer, nur dann ein bisschen größer, noch ein bisschen genauer und das eben dann in Sachen Virusinfektion.
Ganz genau, das trifft das richtig.
So, ja cool. Gucken wir uns aber vielleicht tatsächlich in einem späteren Podcast nochmal an. So. Genesenenstatus. Etwas, was viele überrascht hat, mich auch. Irgendwie plötzlich, auf einmal waren die Regeln anders. Dazu gibt es auch eine Hörerfrage, die uns erreicht hat. Die kommt von Christine Lech. Sehr geehrte Damen und Herren, ich höre Ihren Podcast sehr gerne. Finde ich gut, finde ich sehr informativ, gefällt uns auch. Jetzt melde ich mich zum ersten Mal, weil ich wirklich etwas nicht verstehe. Ich habe gehört, dass der Genesenenstatus in Deutschland jetzt auf 3 Monate verkürzt wird. Korrekt gehört. In anderen EU-Ländern wird er allerdings auf fast ein Jahr verlängert. Ich verstehe den Hintergrund nicht. Theoretisch müssten Sie doch alle ähnliche Studien haben und kommen zu so unterschiedlichen Ergebnissen. Ich selbst bin doppelt geimpft und habe im Dezember eine Covid-Infektion durchlaufen. Bin jetzt eigentlich bis 22. Juni genesen. Gilt das noch? Gilt das noch? Nee. Nee, gilt nicht mehr, oder doch?
Ganz viele Fragen, aber gute Fragen, die ein großes Problem jetzt umreißen. Biologie ist etwas, wo man sich ja der Antwort immer annähert und nie die richtige, tatsächliche, hundertprozentige Wahrheit findet. Die Antwort, die wir brauchen würden, wäre zum Beispiel, wie hoch ist die Infektionsdosis? Also wie viele Viren muss ein Mensch einatmen oder einen Mund bekommen, die Nase, um sich zu infizieren? Wir wissen auch nicht genau, wie hoch der Antikörpertiter sein muss, damit man hundertprozentig geschützt ist.
Antikörpertiter, helfen Sie mir mal.
Das sind diese Eiweißbrocken, die im Blut rumschwimmen und dann die Viren binden. Mhm. Und diese Eiweiße, diese Antikörper werden ja gebildet vom Immunsystem, nachdem man geimpft wurde oder nachdem man sich infiziert hat. Und diese Eiweiße, wie alle anderen Proteine, die zerfallen wieder. Die haben eine Halbwertszeit, verschwinden und deswegen sinkt diese Antikörperkonzentration oder Titer, wie wir das nennen, sukzessive über die Zeit. Wir wissen eben ja nicht genau, dass man sagt, okay, müssen 100 von denen da sein, dass man geschützt ist oder 1000 pro Milliliter Blut. Also das ist auch eine Frage, die unbeantwortet bleibt. Deswegen nähert man sich hier der Wahrheit schrittweise und nie ganz. Und deswegen kann man auch nicht genau sagen, ja, ist der Mensch jetzt nach 3 Monaten, 6 Monaten oder 12 Monaten nicht mehr geschützt, sondern hier muss man einen Bereich finden, der plausibel ist und der mit Daten hinterlegt ist. Zum Beispiel schaut man sich die Wirksamkeit der Impfung in Studien an und misst dort auch die Antikörperhöhe. Also das ist ein komplexes Verfahren, aber was immunologisch plausibel ist, dass wenn jemand sich infiziert, hat er eine breitere Immunantwort. Warum? Weil das Virus natürlich nicht nur ein Protein hat, wie es im Impfstoff drin ist. Im Impfstoff hat es nur das Spike-Protein. Das Virus besteht aus mehr als 10 Proteinen und jedes dieser Proteine für sich hilft bei der Ausbildung der Immunität. Dadurch wird sie ein bisschen breiter auf mehrere Komponenten gestellt und hält auch länger. Und deswegen ist es eigentlich nicht plausibel, jetzt jemand, der infiziert ist, schlechter zu stellen, wenn man so will, wie jemand, der die Grundimmunisierung als mit 2 Dosen durchgemacht hat. Und es ist noch weniger plausibel, dass jemand, der sich vielleicht hat impfen lassen, die Grundimmunisierung bekommen hat und dann im Oktober oder November infiziert wurde, natürlich immunisiert.
Also hat sozusagen einen Booster bekommen durch natürliche Infektionen. Ne?
Der hat das genau gemacht, was die Pandemie zum Ende bringt. Wenn alle Menschen sich hätten impfen lassen und danach müssen sich ja, werden sich alle, ob man will oder nicht, alle infizieren, dann ist die Pandemie eigentlich vorbei. Die Pandemie endet, wenn alle sich infiziert haben, also eine breite Immunität haben. Und die beste Idee, die man haben kann, ist, sich vorher impfen zu lassen, damit die Auswirkungen so gering wie möglich sind. Also hier muss man genauer differenzieren. Das hat man in anderen Ländern klüger gemacht. Und die Daten, die das RKI auf seiner Webseite publiziert hat, die 3 Studien geben in meiner, aus meinem Blickwinkel, weder in der Tiefe noch in der Breite das wieder, was man benötigt, um so einen Schritt zu wissenschaftlich zu belegen.
Also Christine Lech gilt, die Hörerin Christine Lech gilt als genesen, aber eben nur 3 Monate lang und nicht bis zum Sommer. Und Sie sagen, fragwürdige Datenlage, die das RKI da hat. Fragwürdig war auch, dass das einfach so über Nacht kam. Oder ist das normal, dass das so ein RKI einfach mal über Nacht, dass ihr was ändert?
Ja, da kann ich nicht hinterschauen. Aber wir haben ähnliche Statements in der WHO gemacht. Und das hat man natürlich immer international abgesprochen, evaluiert, verifiziert und dann natürlich auch mit Beispielen hinterlegt. Das, was unsere Hörerin erlebt hat, dass sie sich hat impfen lassen und dann infiziert wurde. Das ist ja nur ein Beispiel für die vielfältigen Möglichkeiten, wie so eine Impfung, Infektion oder Infektion und Impfung zweimal, einmal nur alles passieren kann. Und was hilft in solchen Situationen? Das haben wir gemacht. Wir haben Beispiele gebracht. Und diese Beispiele helfen dann auch den Kollegen, den Ärzten, solche spezifischen Möglichkeiten, und da gibt es ja dann Tausende irgendwann vor Ort, auch besser einzuschätzen. Dann die pauschale Abdisqualifizierung des genesenen Status als nach 3 Monaten verschwunden zu sein, diskriminiert ja auch in einer gewissen Art und Weise die Genesenen und all diejenigen, die sich in der nächsten Zeit, in der nächsten Wochen und Monaten infizieren werden. Das werden sehr, sehr viele sein. Also auch aus strategischer Sicht ist das ein völlig falscher Schritt, der nicht nur die biologische Plausibilität negiert, sondern auch völlig außer Acht lässt, dass der Genesenenstatus der ist, der uns letztendlich das Ticket in die Endemie bietet.
Gut, halten wir fest, ich sag's mal meinen Worten, beim Robert-Koch-Institut sitzen vielleicht gute Wissenschaftler, aber in Sachen Kommunikation sind es nicht die Profis.
Ja, das kann ich nicht. Was ich sagen kann, ist, dass ich mich sehr gut erinnere, als ich als junger Wissenschaftler die ersten Pressekonferenzen in der WHO gegeben habe, kam mein Chef zu mir, David Heymann, damals und sagte zu mir, Klaus, hast du gut gemacht, aber wissenschaftliche Erkenntnisse allein und für sich, ohne Wertung und Wichtung, was die Public Health Konsequenzen sind, verunsichern die Menschen. Also präsentiere wissenschaftliche Daten immer mit dem Blick darauf, was das für die Menschen bedeutet. Was bedeutet das für das öffentliche Gesundheitswesen? Was bedeutet das für die Bekämpfung? Dieser Punkt ist ganz wichtig, dass man den immer berücksichtigt. Und ich glaube nicht, dass man das bei der Entscheidung über den genesenen Status bedacht hat oder dass man die Kommunikation dann auch entsprechend zugeschnitten hat auf diese Entscheidung und dann auch den Menschen erklärt hat, warum man das so gemacht hat.
Gucken wir mal ins Ausland. Nach Irland gehen wir zuerst. Inzidenz 1100, sinkend, ja, sinkende Tendenz seit, glaube ich, so 10 Tagen, 2 Wochen. Mhm. Und alle Corona-Regeln, fast alle Corona-Regeln sind aufgehoben. Pubs öffnen wieder, Restaurants und Diskos öffnen wieder. Keine Impfnachweise muss man mehr zeigen, Abstandsregeln muss man auch nicht mehr beachten. Beschränkungen für Veranstaltungen sind weggefallen, auch private Treffen, man kann machen, was man will. Auch kurz vielleicht nach Frankreich, Inzidenz 3600, Maßnahmen werden gelockert, nicht jetzt sofort, aber es gibt einen Pandemieplan für die nächsten Schritte. Ab 2. Februar kommen Lockerungen. So, wir hier in Deutschland haben ja niedrigere Inzidenzen, aber bei uns ist von Lockerungen und Lockerungsplänen nicht die Rede. Wie muss ich das einordnen?
Ja, die kulturellen Unterschiede scheinen hier die hauptsächliche Rolle zu spielen. Auch in Irland denkt man über die Maske ja auch Pflicht wegfallen. Dasselbe wie in England. In Dänemark wird auch in der Schule keine Maske mehr getragen, jetzt schon seit dem neuen Jahr. Und man hat dort sehr gute Untersuchungen gemacht und auf deren Grundlage lockert man weiter. Ja, ich glaube, das ist schon so, dass die Pandemie nicht nur auf dem Epidemiologen-Schreibtisch aufhört, sondern auch in den Köpfen. Und die Köpfe sind gegenwärtig noch sehr stark beeinflusst davon, wie auch die Kommunikation erfolgt. Wenn man sich den Wochenbericht zum Beispiel des RKI anschaut, wo über die Neubefunde, an Positivbefunde berichtet wird, da geht es immer noch um Erkrankungsraten und Erkrankungshäufigkeiten. Und es ist immer noch unklar, wie viel von den sogenannten Erkrankungen tatsächlich eigentlich nur positive Befunde von asymptomatischen Personen waren, die einkaufen gehen wollten und sich dann testen mussten und dann festgestellt haben, dass sie positiv sind und vielleicht auch nie krank werden. Also das ist alles eigentlich auf eine gewisse Weise ein Paralleluniversum, was da in Deutschland passiert. Und aus dem Ausland lächelt man dann schon etwas. Ich habe ja sehr viele Kollegen in ganz Europa, mit denen ich spreche, die immer wieder die Frage stellen, ja, was macht ihr denn da? Und das ist schon schwer nachzuvollziehen. Und ich habe da auch keine gute Antwort darauf, warum man hier so anders reagiert.
Aber immerhin, Karl Lauterbach hat gesagt, Verschärfungen, das wäre jetzt nicht die Zeit, aber eine Lockerung wäre fatal. Wir würden Öl ins Feuer gießen und die Welle beschleunigen.
Ja, also das passt in das vergangene Szenario hinein, in das Narrativ, wo die Angst sehr stark dominiert hat. Und ich kann auch die Menschen verstehen, die diese Angst haben. Aber das Virus hat sich jetzt geändert. Die Ausgangssituation ist anders, weil so viele Menschen schon Antikörper haben durch die Impfung oder durch die Infektion. Und nun kann man nicht so weitermachen, dass es funktioniert. Und die Auswirkungen für die Gesundheit beherrschbar sind, zeigen unsere Nachbarländer. Die Daten auch in Deutschland sind im Sinkflug, was die Intensivstationsbelegung betrifft. Im Peakzeit im November waren ungefähr 5000 Menschen in Intensivstationen. Diese Zahl hat sich halbiert bei einer gleichzeitigen Verdopplung der Meldeinzidenz. Das ist doch alles lohnenswert zu beurteilen und zu begutachten und dann auch in die entsprechende Bekämpfungsstrategie zu überführen. Also diese Trägheit, mit der man an der alten Strategie festhält und diese neue Entwicklung nicht beachten möchte, die muss auch mal zu Ende gehen. Und ich glaube, man sollte dann nicht bis nach der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz warten, sondern das auch einbeziehen. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt alles öffnen kann. Das ist ja immer der Vorwurf, den ich dann gleich höre und auch die Interviewfrage, die dann kommt. Ah, Herr Stör, Sie wollen alle durchseuchen und wollen jetzt alles öffnen. Nein, es geht jetzt darum, diesen schrittweisen, stufenweisen Übergang in die Endemie auch mit einer stufenweise deeskalierenden Strategie zu begleiten. Und dazu, da gibt es eine ganze Liste von Dingen, die man sich anschauen muss, Sind die Kontaktnachverfolgungen noch vernünftig? Welche Teststrategie passt jetzt in die gegenwärtige Zeit? Wie soll man mit den Schulen umgehen und der Testung dreimal pro Woche, wenn man sieht, dass die Inzidenz der Erkrankung, also die Krankheitshäufigkeit bei Kindern so gering ist? Gegenwärtig liegen, berichtet die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, 24 Kinder in Krankenhäusern wegen Corona. Das DGPI-Netzwerk deckt ungefähr 60% aller Hospitäler für Kinder ab. Und auf der Intensivstation liegt kein einziges Kind in diesen Hospitälern. Und zum Glück, und das ist ja alles gut, das geht in die richtige Richtung. Die Frage, die man auch stellen muss, lohnt es sich noch Hochrisikogebiete zu deklarieren und Länder, da jetzt schon 75% der Welt betroffen sind?
Ja, 155 Länder, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, werden als Hochrisikogebiete eingestuft. Denen geht es ja auch nicht schlechter als uns.
Die Situation ist nicht anders als bei uns, was die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren betrifft. Was natürlich richtig ist, dass in vielen dieser Länder die Gesundheitsversorgung nicht vergleichbar ist mit der in Deutschland. Und wenn man dorthin fährt und nicht geimpft ist, sollte man sich genau überlegen, ob man das macht. Aber wer geimpft ist, kann sich in Deutschland und auch in einem Hochrisikogebiet gleich wahrscheinlich anstecken, wenn man sich ähnlich verhält. Also das sind einige Beispiele nur. Dazu gehört ja auch, dass man sich fragt, ist die Quarantäne noch vernünftig? Vor allen Dingen für die Geimpften, soll man die noch wirklich wegschließen? Man hat in anderen Ländern ja schon bessere Lösungen gefunden. In Deutschland müsste man sich auch sehr schnell fragen, ob die 2G-Plus-Regel vernünftig ist. Denn 2G-Plus heißt ja eigentlich für die Geimpften ein Schlag ins Gesicht. Die müssen sich nochmal testen lassen, wenn sie einkaufen gehen wollen oder ins Restaurant. Und ich glaube auch nicht, dass es die anderen motiviert, die sich haben noch nicht impfen lassen. Bei der 2G-Regel könnte man argumentieren, okay, kleine Hürde zu nehmen, am Eingang seinen Impfausweis zu zeigen und für die Ungeimpften eine hohe Motivation, sich impfen zu lassen. Das könnte man noch als vernünftig betrachten. In England sind die Fußballstadien voll. Also das sind alles, das ist eine lange Liste an Dingen, die man jetzt auf den Prüfstand nehmen muss, liebe Ministerpräsidenten, während oder vor eurem Meeting in der nächsten Woche. Denn solange kann man sich nicht immer auch abwenden von der internationalen Realität.
Ja, im Moment aber sieht es ja nicht danach aus. Vielleicht brauchen wir noch 1-2 Wochen, bis der eine oder andere Ministerpräsident anschiebt. Ja gut, Hochrisikogebiete, ne? Also das hat ja im Prinzip, für uns ist es ja nur so ein Formalkram, wenn man da wieder einreist, dann muss man in Quarantäne gehen, es sei denn, man ist geimpft und geboostert, das heißt, man muss irgendwelche Daten hochladen oder so, alles ein zusätzlicher Aufwand, hat man mal eingezogen, weil es ja früher, ne, wollte man auf Nummer sicher gehen, aber auch da sagen sie, muss man vielleicht nochmal ganz anders ran.
Das Risiko in Deutschland, sich zu infizieren, ist hoch. Die Mobilität in Deutschland ist vergleichbar mit der von 2019 im Januar. Das Virus zirkuliert frei. In der Schweiz sind 50% der Personen, die ins Krankenhaus kommen, Zufallsbefunde mit Corona, wenn sie Corona-positiv sind. Also jetzt dann noch zu glauben, dass man in anderen Ländern sich wahrscheinlicher infiziert und noch schlimmer eigentlich, dass man das Virus mitbringt nach Deutschland und deswegen muss man in Quarantäne gehen, das ist ja schon hanebüchen. Das passt ja überhaupt nicht mehr in die Zeit, dass man die Menschen in Deutschland schützen will von den Urlaubs- und Businessrückkehrern, die in Länder fahren, wo die Häufigkeit vielleicht von Erkrankungen noch geringer ist als in Deutschland.
Ja, jemand, der aus Schleswig-Holstein zurückkehrt nach Berlin, kann mich genauso gut anstecken, ganz simpel gesagt.
Das trifft sehr gut, ja.
Eine Hörerfrage, die sich auch ums Impfen dreht, von Susanne Rösler. Sehr geehrter Herr Professor Stöhr, danke für Ihre Expertise und den neuen Podcast. In wenigen Tagen wird voraussichtlich eine Entscheidung über die Impfpflicht fallen. Ja, Abgeordnete arbeiten gerade an einem Gesetzentwurf. Die Regierung sagt, wir machen keinen eigenen. Und dann, Sie plädieren, Herr Stöhr, wenn ich es richtig verstehe, aus meiner Sicht etwas voreilig, vielleicht sogar leichtfertig für eine Teilimpfpflicht, zum Beispiel über 60. Sie haben aber auch angeregt, sich die konkreten Zahlen anzugucken. 2 bis 3 Millionen ungeimpfte Ü60. Gibt es, plädieren Sie für eine Impfpflicht über 60?
Die Antwort ist hier ganz klar nein. Und warum kann ich das nicht? Weil ich kein großes Institut und ein großes Team hinter mir habe, das ich bitten könnte, mir die Wirksamkeit und die Nachteile und Vorteile einer Impfpflicht darzulegen im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, die Impfrate zu erhöhen. Und da gibt es ja einige. Und ich würde mir dann von meinem Team einen Entscheidungsvorschlag erbitten mit der Effizienzbeurteilung der Impf- Impfung, der generellen Impfpflicht und dann noch der Impfpflicht der nur 50-Jährigen, 60-Jährigen, entsprechend der Krankheitslast, im Vergleich zu anderen Interventionen, die die Impfrate nach oben bringen könnten. Und dann würde ich verlangen, dass man mir das vorschlägt, die Einzelmaßnahmen oder die Kombination aus den Maßnahmen, die die höchste Effizienz bringen und die geringsten Nachteile für die freiheitlich-demokratische Ordnung und für die Wirtschaft. Sodass man diese Balance findet zwischen Gesundheit und den anderen auch gesellschaftlichen Komponenten.
Sehr gut. Frau Rösler hat noch eine sehr ausführliche Mail geschrieben, also sehr gut auch die Zahlen sich genau angeguckt. Aber damit haben wir klargestellt, Sie sagen nicht Impfpflicht. Ü60, die Datenlage haben wir einfach im Moment nicht, um das zu entscheiden.
Ich würde mir nur, wenn ich das noch hinzufügen darf, ich würde mir nur erhoffen, dass die Bundesregierung das macht und nicht nur sich die Impfpflicht als einzige Ultima Ratio Alternative anschaut, wenn es darum geht, die Impfrate zu erhöhen, sondern genau diesen Prozess durchlaufen wird. Nicht nur, weil das sich ganz normales Krisenmanagement ist und Selektion von Interventionsmöglichkeiten, sondern weil das sicherlich auch rein rechtlich notwendig ist, denn ich kann mir gut vorstellen, dass die Gerichte dann auch irgendwann fragen, ist das verhältnismäßig, was ihr macht? Ist es notwendig? Ist es wirksam? Und ist es alternativlos? Also ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Ich bin auch deswegen gegenwärtig nicht für eine Impfpflicht per se zum Zeitpunkt jetzt, weil es für die Omikronwelle und für vor dem Sommer eigentlich zu spät ist. Der zweite Grund ist, im Herbst, glaube ich, wird die Impfpflicht nicht mehr notwendig sein, weil dann hoffentlich durch die guten Studien im Sommer festgestellt wurde, dass so viele Leute schon sich natürlich immunisiert haben oder infiziert oder immunisiert sind, dass das nicht mehr notwendig sein wird. Deswegen bin ich dagegen. Und wie gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, die Impfpflicht zu dosieren auf die über 60-Jährigen. Vielleicht ist das tatsächlich das Beste oder nur die über 50-Jährigen. Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass eine Impfpflicht für unter 50-Jährige vernünftig ist, auch wenn ich die Datenlage nicht komplett und vollständig kenne, weil einfach die Krankheitsauswirkungen dort so viel geringer sind.
Eine kurze Mail haben wir auch noch bekommen. Es geht nach wie vor ums Impfen. Mail von Nathalie Ungermann. Sie schreibt, ich frage mich schon seit längerem, was das Ziel in Anführungsstrichen oder ein Zitat ist. Das Ziel der Impfquote ist aktuell, seien es 72% plus 5% nicht gemeldet. Wissen wir ja auch immer noch nicht genau, ist ja auch ein Desaster. Von 100% der deutschen Bevölkerung, also 72% von allen Deutschen oder 100% der Menschen, die man hätte impfen können. Werden auch Kinder unter 6 mitgezählt? Werden Kinder unter Jugendliche unter 20 Jahren mitgezählt?
Ja, das ist wieder Teil der Krisenkommunikation. Hier hätte man deutlich sagen müssen, wir möchten zum Beispiel, dass die über 60-Jährigen sich möglichst alle impfen, dass die zwischen 35 und 60-Jährigen sich in einem Prozentsatz von X impfen lassen. Und dann hätte man auch hochrechnen können und sagen, damit können wir so und so viele Fälle verhindern und für pro 1000 Personen, die sich nicht impfen lassen, gibt es so und so viel mehr Infektionen und Todesfälle und Intensivstationenbelegungen. Das lässt sich relativ gut so modellieren. Das hätte natürlich auch einen gewissen Anreiz gefunden, glaube ich, in der Bevölkerung, um die Verhältnismäßigkeit zu zeigen und die Wirksamkeit. Das existiert leider nicht und ich kann Ihnen nicht sagen, was dahinter steht. Meine Impfstrategie hätte sich auf die Altersgruppen und die Vulnerablen konzentriert. Ich hätte dort mit jeweils, hätte sagen können, dass pro 100.000 Impfungen so und so viele Infektionen verhindert werden, Hospitalisierung, Todesfälle. Und das hätte sicherlich auch geholfen, den Menschen einzuordnen, wie wichtig die Impfung ist. Was richtig ist, ist natürlich auch, dass man bei Bekämpfungen immer Ziele setzt. Und das hat die Bundesregierung eigentlich dann schon richtig gemacht, vom Grundprinzip zu sagen, hier, das ist unser Ziel, darauf wollen wir zustreben. Aber wenn man intelligente Menschen mitnehmen will, dann muss man denen auch klar machen, warum man dieses Ziel erreichen will.
Herr Stöhr, eigentlich wollte ich mit Ihnen noch über die Grippe sprechen. Eine halbe Stunde ist rum. Können wir auch aufs nächste Mal vertagen, weil noch ist keine Grippewelle da, glaube ich.
Oder? Ja, verschieben wir es aufs nächste Mal, sehr gern.
Genau. Haben wir irgendwas noch vergessen, was aktueller Stand der Wissenschaft ist, wo Sie sagen, das muss ich noch loswerden?
Ach, es wäre noch so viel, aber ich glaube, für heute reicht es. Die Zuhörer, eine halbe Stunde ist eine gute Zeit für alle. Machen wir lieber noch einen bald.
Genau, das machen wir. Dieser Podcast Corona-Strategie mit Professor Klaus Stöhr ist eine Produktion von New Day Media. Sie können uns jederzeit erreichen unter corona@newdaymedia.de. In der Podcast-Beschreibung und in den Shownotes finden Sie diese E-Mail-Adresse auch noch. Sie können uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken oder auch einen Text, wie das viele Hörer schon getan haben. Wir freuen uns darüber. Wir lesen alles. Wir können nicht alles in diesem Podcast unterbringen, aber wir leiten alles weiter an Professor Stöhr und er guckt sich das dann auch alles an. Habe ich richtig gesagt?
Das haben Sie genau richtig gesagt. Die Zeit nehme ich mir sehr gern.
Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Stöhr.
Ich bedanke mich, Herr Stöhr.